Der vorgeschriebene Predigttext steht in Jesaja 43, Vers 1 bis 7. Um des besseren Verständnisses willen, lese ich noch einige Verse von Kapitel 42, ab Vers 18. Ihr Tauben, hört! Und ihr Blinden, tut die Augen auf, dass ihr seht! Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht, und taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist blind wie mein Vertrauter, und blind wie der Knecht des Herrn? Du hast vieles gesehen, aber es nicht beachtet, hast mit offenen Ohren nicht gehört. Es hat dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen gefallen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Aber trotzdem ist es ein geplündertes und ausgeraubtes Volk, allesamt gefangen gesetzt in Löchern und in Gefängnissen versteckt gehalten, zur Beute geworden, ohne dass jemand sie rettete, der Plünderung preisgegeben, ohne dass jemand sagte, gib wieder heraus. Wer unter euch vernimmt dies? Wer merkt darauf und beherzigt es für die Zukunft? Wer hat Jakob der Plünderung preisgegeben und Israel den Räubern? Ist's nicht der Herr gewesen, gegen den wir gesündigt haben und auf dessen Wegen sie nicht haben wandeln wollen und gegen dessen Gesetz sie ungehorsam gewesen sind? Da hat er denn die Glut seines Zornes und die Schrecken des Krieges über ihn ausgegossen, dass sie ihn rings umloderten. Doch er ist nicht zur Erkenntnis gekommen. Und obgleich die Flammen ihn versenkt haben, hat er es sich doch nicht zu Herzen genommen. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So oft du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie sollen dich nicht überfluten. So oft du durchs Feuer gehst, du sollst nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dir nichts antun. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin, Äthiopien und Saba an deiner Stadt, weil du kostbar bist in meinen Augen, wertvoll für mich, und ich dich lieb gewonnen habe. Darum gebe ich Länder als Lösegeld für dich hin und Völker für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Sonnenaufgang will ich deine Volksgenossen heimbringen, und vom Sonnenniedergang deine Angehörigen sammeln. Ich will dem Norden gebieten, gib sie heraus, und dem Süden halte sie nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne heim und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die nach meinem Namen genannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen, alle, die ich gebildet und hervorgebracht habe. Lieber Herr, wir danken dir, dass du so groß bist und dass du uns so lieb hast, dass du uns jetzt begegnen möchtest. Mach uns still und rede du. Amen. Ein neuer Pfarrer kommt in die Gemeinde. Er beginnt seine erste Predigt folgendermaßen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, bei einem meiner letzten Besuche im Rathaus der bisherigen Gemeinde nahm ich die Telefonistin beiseite und sagte mir, Herr Pfarrer, ich habe gehört, Sie sollen versetzt werden. Hoffentlich passiert Ihnen bei Ihrer Einführung nicht, was bei uns zu Hause bei solchen Anlässen üblich war. Wenn man in unserer ostpreußischen Heimat, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, einen neuen Pfarrer einführte, dann pflegten ihm die Ältesten, um ihn auf seine Eignung zu prüfen, den Predigttext erst in letzter Minute zu geben, nämlich dann, wenn er auf der Kanzel stand. Der Pfarrer musste die Kanzelbibel aufschlagen und darin fand er einen Zettel mit dem Text, über den er zu predigen hätte. Die Ältesten in meiner Gemeinde, so erzählte die Telefonistin dem Pfarrer weiter, wollten es nun einmal ganz besonders schlau anstellen. Am Vorabend vor dem Gottesdienst hatten sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen und waren nun unheimlich gespannt, wie der neue Pfarrer darauf wohl reagieren würde. Als der am nächsten Morgen die Kanzel bestieg und die Bibel öffnete, um das Blatt mit dem gewünschten Text zu suchen, entdeckte er nichts außer einem blütenweißen Bogen, der weder auf der einen noch auf der anderen Seite beschrieben war, der weder innen noch außen beschrieben war. Der Pfarrer drehte das Blatt vielsagend nach allen Seiten, hielt es gegen das Licht. Keinen Predigttext sah er. Und dann begann er zu sprechen. Meine liebe Gemeinde, sagte er, ich soll heute Ihrem Brauch gemäß über einen Text Ihrer Wahl predigen. Aber Sie sehen, da ist vorne nichts, da ist hinten nichts, da ist innen nichts, da ist außen nichts, nichts als nichts und wieder nichts. Und dann schwenkte er das weiße Blatt über der Gemeinde und rief, aus nichts hat Gott die Welt geschaffen. Ich will heute darüber zu euch sprechen, wie groß Gottes Schöpfermacht ist. Da er aus nichts etwas machen kann, kann er auch aus euch eine lebendige Gemeinde machen. Wir sind bei unserem Predigttext. Wollen noch einmal den letzten Satz hören? Da Gott aus nichts etwas machen kann, kann er auch aus euch eine lebendige Gemeinde machen. Denn Gottes Ziel mit uns ist, aus nichts etwas zu schaffen, zu seiner Ehre. Nichts und wieder nichts, das war genau die Lage, das war genau der Zustand des Volkes Gottes Israel in Babylon. Grundlage unseres Predigttextes. Das Volk war ein Nichts geworden. Politisch ein Nichts, national ein Nichts, es lebte in Babylonien, wirtschaftlich ein Nichts, vor allen Dingen aber geistig, religiös, sittlich ein Nichts, da war nichts mehr, man war entwurzelt ohne Hoffnung. Jesaja beschreibt den Zustand des Volkes, indem er sagt, hört doch, ihr Tauben, seht doch, wie ihr blind seid. Indem er blind und taub als Zustand des Volkes beschreibt, beschreibt er damit den Zustand des Volkes als Todeszustand. Denn im Alten Testament und in babylonischer Literatur war das Versagen der Sinne, der Augen und der Ohren gleichzusetzen mit dem Tod. Es war das Bild für den Tod. Das Volk Israel, die Gemeinde Gottes, war tot, weil es nicht mehr auf Gott sah. Und weil es nicht mehr auf Gott sah, hat Gott auch nicht mehr auf sein Volk gesehen. Und wo Gott nicht hinschaut, ist kein Leben. Das Volk Israel, die Gemeinde Gottes, war tot, weil es nicht mehr auf Gott hörte. Und weil es nicht mehr auf Gott hörte, hörte Gott es auch nicht mehr. Denn wo man nicht mehr auf Gott hört, hört Gott auch nicht mehr auf das Volk. Das war so eindrücklich, was wir in dieser Woche im Waldheim gehört haben. Dass der Jeremia gerungen hat um das Volk und Gott ihm verwehrt hat, hör auf, für dein Volk zu bitten, denn ich höre nicht mehr. Gott war müde geworden seines Volkes. Gott hatte sein Volk aufgegeben. Und nun war das Volk ein Volk am Ende, beraubt, geplündert, geknebelt, in Gefängnissen versteckt gehalten, und da war kein Retter. Gott war nicht mehr Retter, sondern Richter seines Volkes. Ein Bild des Elends, ein Bild des Jammers. An den Wasserbächen Babylons saßen wir und weinten. Tiefste Not. Wie tief die Not war, ja, dass es eine Todesnot war, zeigt sich darin, dass man in Babylon gar nicht mehr nach Gott fragte und gar nicht mehr sich die Frage stellte, wozu sind wir eigentlich in Babylon? Wozu das eigentlich alles? Was ist Gottes Absicht? Stattdessen entrüstete man sich. Stattdessen jammerte man über die Lasten. Stattdessen verzagte man an der Macht Gottes und erklärte sich selbst für gerecht und fragte, womit haben wir das eigentlich verdient? Das ist Todeszustand, wenn ein Volk nicht mehr vom Zorn Gottes etwas weiß. Das ist Todeszustand, wenn man sich selbst für gerecht erklärt und dann Gott nur noch Ansprüche stellt und ihn zum Automaten seiner Wünsche macht. Das ist Todeszustand, wenn man nichts mehr vom Gericht Gottes weiß, das dem selbstgefälligen, das dem selbstgerechten Menschen gilt. Das ist letzte Tiefe der Erstorbenheit, wenn man aus dem Nicht-Hören-Wollen nicht mehr hören können, wird auf das, was Gott sagt. Immer hat Gott gerufen, immer ruft er, immer streckt er uns seine Hand entgegen, nimmer haben wir geantwortet. Das ist Todeszustand, wenn man nicht mehr schreien kann, Herr, du bist doch Gott. Du bist Gott, an dem wir sündigten. Wir haben dich hintangestellt. Vieles andere war uns wichtiger als du. Unsere Familie war uns wichtiger als du. Unser Häusle war uns wichtiger als du. Unser Beruf war uns wichtiger als du. Unsere Arbeit wichtiger als du. Du standest erst unter ferner Liefen. Nicht aber an erster Stelle. Wir sind für dich geworden wie der gefühllose Körper einer Leiche, den man anbrennen kann, ohne dass er reagiert. Schaut man in die Geschichte des Volkes Israel mit seinem Gott, so schaut man wie in einen Spiegel und sieht sich selbst darin. Und sieht sich selbst darin, wie man auch Gott nicht die erste Stelle einräumt. Sieht man sich selbst in seinem Ungehorsam, darin, dass man eigene Wege geht, darin, dass man Gottes Gericht gar nicht ernst nimmt, dass man das gar nicht ernst nimmt, dass Gott uns vielleicht verdammen könnte, weil man ihm nie ganz das Herz gegeben hat, weil ihm nie ganz unser Leben gehört hat. Das aber ist nichts und wieder nicht. Denn Gott möchte uns ganz oder gar nicht. Aber nun kommt das Unbegreifliche. Dieser Gott, der hier als Richter auftritt, auch als Richter über unser Leben, der sein Volk dahingibt, der sich von denen zurückgezogen hat, die ihn nicht an die erste Stelle gestellt haben. Nun kommt das Unbegreifliche, dass dieser Gott anfängt, mit seinem Volk, mit uns zu reden. Dass er sich aufmacht und ruft: Hört doch, ihr Tauben. Blickt doch auf, ihr Blinden. Werd doch lebendig. Gott fängt an, sein Volk anzusehen. Gott fängt an, uns anzusehen, um das Tote, das Erstorbene wieder lebendig zu machen. Gott macht Rettungsversuche. Und seine Rettungsversuche gehen so weit, dass er zu letzten verzweifelten Mitteln greift, um uns zum Leben zu erwecken, das sich einzig ihm verdankt. Es ist geradezu ungeheuerlich, wenn man liest, was in Vers 25 steht. Das letzte Mittel Gottes ist, dass er Glut seines Zornes und Schrecken des Krieges ausgießt über die, die er lieb hat. Das ist letztes Mittel Gottes, dass er anfängt zu verbrennen. Dass er so tief in Wasser versinken lässt, dass man vielleicht nur noch schreien kann: Herr, hilf! So hart kann Gott mit uns umgehen. Dass uns das Wasser bis zum Halse steht. Dass die Flammen um uns herum uns zu versengen drohen. Aber Gott tut das. Und da merken wir das im eigentlichen Hintergrund seines Zornes. Denn sein Zorn über uns soll ja seine ganze Liebe, die er zu uns hat, offenbaren. Und um seine ganze Liebe zu zeigen, greift Gott zu einem fremden Werk. Wie das Luther einmal sagt, zu einem fremden Werk, dass er seinen Zorn ausgießt, dass er versinken lässt, dass er verbrennen lässt. Bis zur Selbstaufgabe geht Gott, um uns zu gewinnen, weil er eine unendliche Liebe zu uns hat. Denn sein Ziel ist erlösen. Sein Ziel ist loszukaufen. Kein Preis ist ihm zu hoch. Kein Mittel ist ihm zu wenig. Ihr wisst ja, dass ihr von eurem eitlen Wandel, von eurem selbstgefälligen und selbstgerechten Leben, das ihr von den Vätern übernommen hattet, nicht mit vergänglichen Werten, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, sondern mit dem kostbaren Blute Jesu Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, schreibt Petrus. Gott setzt verzweifelt letzte Mittel ein. Entrichtet einen unvergleichlich hohen Kaufpreis für unser Leben. Das Blut seines Sohnes. Durch das Blut seines Sohnes, durch seinen Opfertod am Kreuz, will er uns loskaufen von den Mächten, die uns gefangen halten. Von den Mächten der Sünde, von den Mächten des Todes. Hat unser Leben von aller Gewalt des Teufels abgerungen, indem er sein Liebstes drangegeben hat, seinen eigenen Sohn, um uns aus den Bindungen herauszuholen. Und die tiefste Bindung ist die, dass wir Gott Gott sein lassen, dass wir ihm nicht die erste Stelle geben. in unserem Leben einräumen. Wie sagte Jesus es? Wir haben es am letzten Sonntag gehört, wer nicht hasst das Liebste, was er hat. Und damit meint er doch, wer nicht das, was er für sich an die erste Stelle setzt, an die zweite rückt, kann nicht mein Jünger sein. Und die Bindungen, in denen wir leben, dass uns Familie wichtiger ist als Gott, dass uns Kinder wichtiger sind als Gott, dass unser Häusle wichtiger ist als Gott, unser Beruf wichtiger ist als Gott, die haben ja alle ihren Grund darin, dass die tiefe Freude an Gott nicht da ist, dass man nicht erkannt hat, wie es eigentlich mit uns steht, dass wir dem Gericht Gottes anheimstehen, so wie wir sind. Aber fragen wir, warum ist ihm eigentlich kein Preis zu hoch? Warum geht Gott bis zur Selbstaufgabe? Warum geht Gott so weit, dass er das Liebste für uns hingibt? Doch nicht, weil wir so gute Leute sind. Nicht, weil wir so klug sind, so gescheit sind. Nicht, weil wir besondere Vorzüge aufzuweisen hätten. Nicht, weil wir so viel Charme hätten. Nicht, weil wir brav und lieb und immer strebend bemüht sind. Paulus sagt das ganz nüchtern. Wir, so wie wir sind, ermangeln jeglichen Ruhm, den wir vor Gott haben sollten. Warum ist ihm kein Preis zu hoch für uns? Allein darum, weil wir seine Geschöpfe sind, seine Kinder, denen seine Liebe gehört. Ich fragte heute Morgen meine Frau, glaubst du, dass Manuel, unser 5-monatiger alter Sohn, dass Manuel deine Liebe verdient hat? Warum schenkst du ihm deine Liebe? Sie antwortete, weil er mich braucht. Er ist mein Kind. Und ich fügte hinzu, nicht wahr? Den du mit Schmerzen geboren hast. Ich war dabei, habe es verspürt. Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass sie sich nicht erbarmen sollte über den Sohn ihres Leibes? Und sollten selbst Mütter die Seinen vergessen, so will ich doch deiner nicht vergessen, spricht Gott, der Herr. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet, wie sich ein orientalischer Liebhaber die Namenszüge seiner Geliebten in die Hände eintätowiert. Genauso hat Gott unser Bild sich auf die Handflächen gezeichnet, ja in die Handflächen hineingeschnitten, sodass er uns dauernd vor Augen hat. Und keiner kann das, was Gott in seine Hände gezeichnet hat, auslöschen. Vom ersten Tage an, der eigentlich noch viel eher, da ich noch nicht geboren war, da hast du schon meiner gedacht. Vom ersten Tage an liebt Gott uns. Einfach deshalb, weil wir ihm gehören, weil wir seine Geschöpfe und Kinder sind, denen er das Leben geschenkt hat. Und weil er weiß, dass wir ohne ihn nicht leben können, sondern geradezu ins Verderben rennen. Weil er weiß, dass wir ihn brauchen. Darum ist ihm kein Preis zu hoch. Gott hat uns wertvoll gemacht. Wir sind bezahlte Leute. Wir bestellen einen bezahlten Wert dar. Keine Inflation, kein Rost, keine Motten können uns was anhaben. Gottes Sohn war teuer genug. Weißt du, wie viel wert du bist? einen Christus. So viel hat Gott aufgewendet für dich und mich. Ich habe dich erlöst, dass du nicht ins Verderben rennst und dort umkommst. Weil du teuer bist in meinen Augen, wertgeachtet, kostbar, wertvoll für mich und ich dich liebe. Welch einen Wert gibt Gott unserem Leben? Keiner ist wertlos. Keiner ist gering geachtet bei Gott. Kein Kind, kein Mann, keine Frau, niemand. Wie oft erfahren wir das im Alltag, wie wertlos wir sind? Wie oft erfahren wir im Alltag, dass uns einer entgegenruft, ich kann dich jetzt nicht gebrauchen? Wie oft erfahren wir in der Zeit der Arbeitslosigkeit, es sind so viele Arbeiter da, weg mit denen? Wie oft erfahren wir es in Familien, wo wir stehen, man wird nicht gebraucht. Das Ungeheuerliche ist, dass Gott sagt, ich brauche dich. Gott sagt, ich brauche dich. Du bist wertvoll für mich. Du bist kostbar für mich. Ich kenne deinen Namen. Ich kenne dich. Du bist mein. Wenn man sich das alles einmal anhört, kann mich eigentlich gar nicht satt daran hören. Das ist alles so herrlich, was Gott über unser Leben sagt. Das ist alles so herrlich, wie er zu uns steht, dass man sich wirklich nicht satt hören kann ein Leben lang. Mein bist du, du gehörst mir, sagt Gott. Ich bin dein Heiland, dein Retter. Ich habe meine Hand auf dein Leben gelegt. Ich habe dich mit meiner Liebe umfasst. Ich habe dich in mein Herz geschlossen. Gibt es größere Liebe als die, dass der das sagt, sein Leben gegeben hat? Und weil das so ist, darum dürfen wir wissen, du bist nicht wertlos. Du bist nicht in dieser Welt wie ein kleines Sandkorn, hingeweht vom Sturm des Schicksals. Du bist nicht nur eine Nummer in dieser Welt, die an einem großen Hochhaus steht und diese vielen Namen liest. Das ist ja fast namenlos. Ja, die Welt macht zur Nummer, Gott nicht. Und von der Welt müssen wir es uns gefallen lassen, dass wir nicht mehr gebraucht werden, dass wir Nummer sind. Vor Gott sind wir nicht namenlos. Vor Gott sind wir keine Nummer. Vor Gott sind wir Kind, das er unendlich lieb hat. Vor Gott sind wir unersetzlich, sind wir nicht austauschbar gegen irgendeinen anderen. Jeder ist ihm wichtig in seiner Individualität. Jeder ist ihm wichtig in seiner Eigenart, so wie er ist. Eigentum Gottes dürfen wir sein. Er, der uns schuf, hat uns erkauft, erlöst von allem, was uns bindet, was uns noch gefangen hält. Was uns noch gefangen hält, dass wir ihm leben, heute, morgen, ewig. Aber all das wird erst wirksam, wo wir ihn unter dem Kreuz suchen. Wo wir den sehen, der das Gericht Gottes für uns getragen hat. Wie Paul Gerhard es bekennt, nun, was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir um mein Erbarmer den Anblick deiner Gnade. Wo ich so unter dem Kreuz stehe, da erfahre ich den Zuspruch Gottes. Darum fürchte dich nicht. Nichts und niemand kann dich mehr aus meiner Hand reißen. Ich bin Garantie dafür. Aber wichtig ist, dass wir das ergreifen und dass wir es ins Herz lassen. Und wenn Gott sagt, fürchte dich nicht, dann ist das mehr als nur ein Kopf hoch. Wichtig ist, dass wir das ins Herz hineinlassen, denn unser Leben ist ja täglich bedroht, von Gefahren umgeben. In Vers 2 heißt es, dass wir durchs Wasser gehen, dass wir durchs Feuer gehen. Denn wo das nicht klar ist, da kann es auch nicht geschehen, dass wenn wir im Wasser stehen bis oben hin, wenn wir nicht mehr ein- und aus wissen, dass wir Hoffnung, Zuversicht haben. Denn dieser Gott, der uns erlöst hat, hat nicht gesagt, nun beginnt ein Leben auf breiten Asphaltstraßen, sondern er sagt, reißende Wasser sperren euren Weg. Sengende Flammen züngeln empor. Nirgendwo in der Bibel steht, dass Gott uns ums Wasser herumführt. Nirgendwo in der Bibel steht, dass Gott uns am Feuer vorbeiführt. Sondern durchs Wasser hindurch. Durchs Feuer hindurch. Das ist unser Leben, bedroht von Gefahren. Wir stehen in Gefahren, mittendrin. Da hinein kommt die Verheißung. Ich führe dich hindurch, mitten hindurch, sodass deine Seele keinen Schaden nimmt. Was ist das? Wasser. In der Bildersprache der Bibel bedeutet Wasser gleich Trübsal. Und Feuer gleich Gericht. Beides bleibt uns nicht erspart. Trübsal, Gericht. Und nun sagt dieser Herr, ich bin mit dir in der Trübsal, sodass dich die Wasser der Trübsal wohl überfluten, aber nicht ertränken können, dass du nicht darin umkommst. Nun sagt dieser Herr, ich bin bei dir im Gericht, sodass dich die Flammen wohl umlodern, aber dass sie dich nicht versengen können, sondern du ans Ziel kommst. Dies ist nicht nur bezogen auf die Trübsale unseres Lebens, sondern es ist bezogen auf die Trübsal und das Gericht am Ende dieser Tage und am Ende unseres Lebens, wo allem Irdischen ein Ende gemacht ist. Da, wo ich am Kreuz meinen Heiland erkannt habe, der das Gericht Gottes für mich getragen hat, und ich mich bekannt habe zu ihm und sage, Herr, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat, und mein Leben in seine Hände lege, da geschieht es, dass ich im Endgericht Gottes hindurchschreiten kann. Es kann mir nicht schaden. Ich bin erkauft durch das Blut des Sohnes. Ich bin Gottes Besitz. Ich bin nach seinem Namen genannt. Darf ich das darum so direkt fragen? Das ist meine letzte Predigt in der Hofacker Gemeinde. Und es liegt mir auf dem Herzen, dass keiner verloren geht, dass keiner im Gericht Gottes umkommt, sondern dass wir unter dem Kreuz Jesus als unseren Heiland erkennen, der uns errettet hat vom Zorngericht Gottes, das uns gibt. Haben wir Frieden mit Gott? Gott möchte unser Leben verherrlichen. Gott möchte, dass wir Großes erfahren, dass wir erleben, was es bedeutet, in Jesus Christus wiedergeboren zu sein, zur lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Gott möchte, dass wir ganz seine Kinder sind, ihn an die erste Stelle setzen. Dann erleben wir, wie reich unser Leben wird. Dann erleben wir, wie er das Verhältnis zu unserer Familie, zu unserem Häusle, zu unserem Beruf ordnet. Gott kann das tun in uns. Gott will das tun. Wollen wir es auch? Wollen wir Gott freigeben, dass er mit uns macht, wie er will und was er will? Wollen wir Gott die Erlaubnis erteilen, über uns zu verfügen? Dann wird unser Leben reich.